Liebe Gemeinde, ich lese uns den Predigttext, der für diesen Sonntag vorgeschlagen ist. Wir finden ihn im Philipperbrief im 3. Kapitel, die Verse 7 bis 11. Da schreibt der Apostel Paulus Folgendes: Aber alles, was mir damals als Vorteil erschien, betrachte ich jetzt als Nachteil, und zwar im Hinblick auf Christus. Ja, wirklich, ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Das Einzige, was zählt, ist, Christus zu gewinnen und zu ihm zu gehören. Denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Christus und die Kraft seiner Auferstehung möchte ich erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung vom Tod zu gelangen. Die Gemeinde, stellen Sie sich einmal vor, uns würde jemand fragen, was Liebe ist. Und da wir alle nicht sonderlich gut wären, Dinge zu erklären, würden wir uns auf die Suche nach jemandem machen, der erklären soll und erzählen soll, was Liebe ist. Wir würden uns hinsetzen und überlegen, wen wir einladen können. Vielleicht einen Dichter, weil er am besten mit Worten umgehen kann. Oder vielleicht einen Psychologen, weil er sehr viel vom menschlichen Empfinden versteht. Oder wir würden noch weitergehen und sagen, wir laden uns einen Neurologen ein, der genau darlegen kann, was hier oben im Kopf abgeht, wenn Menschen das Gefühl haben, geliebt zu werden oder verliebt zu sein. Oder wir laden uns einen Theologen ein, der diese vielen schönen Stellen der Bibel, wo von der Liebe die Rede ist, wunderbar auslegen kann. Das alles, liebe Gemeinde, wären sicherlich gute Referenten. Sie alle könnten bestimmt in guter und schöner Weise und durchdachter Weise einem anderen erklären, was Menschen allgemein unter Liebe verstehen und was da geschieht, wenn wir Liebe erfahren. Und dennoch würde ich alle diese Personen nicht einladen, sondern ich würde versuchen, jenen Menschen zu finden, von dem Folgendes berichtet wird. Er hatte wegen eines schweren Verbrechens viele Jahre im Gefängnis gesessen. Eines Tages wurde er entlassen und er wusste nicht, wohin er sollte. Darum schrieb er kurz vor der Entlassung seinen Eltern einen Brief. In dem stand Folgendes: Liebe Mutter, lieber Vater, bald werde ich entlassen. Ich werde mit dem Zug an unserem Dorf vorbeifahren. Und wenn ich nach all dem, was ich euch angetan habe, wieder nach Hause kommen darf, dann hängt doch bitte ein weißes Tuch in den großen Eichenbaum, der direkt neben dem Bahnhof steht. So hatte dieser Mann seinen Eltern geschrieben. Und als er sich dann am Tag seiner Entlassung im Zug dem Dorf nähert, da wird er auf einmal ganz unruhig und er bekommt große Angst. Und in seiner Angst traut er sich gar nicht, aus dem Fenster zu blicken. Und darum bittet er die Person, die ihm im Abteil gegenüber sitzt, doch gleich aufzustehen im Bahnhof und kurz zu schauen, ob da im Eichenbaum neben dem Bahnhof ein großes weißes Tuch hängen würde. Sie fahren in den Bahnhof ein und der Mitreisende schaut aus dem Fenster und wendet sich dann dem Entlassenen wieder zu und sagt: Nein, da hängt kein weißes Tuch. Da hängen hunderte weiße Tücher im Baum. Der ganze Baum ist über und über mit weißen Tüchern geschmückt. Diesen entlassenen Strafgefangenen, den würde ich mir einladen, damit er mir anderen erzählt, was Liebe ist. Warum? weil dieser Mensch in unvergleichlicher Weise erfahren hat, was Liebe ist. Er fände vielleicht nicht die vollkommenen Worte, um das genau zu beschreiben. Er würde auch nicht genau beschreiben können, was da so in ihm vorgeht. Er könnte auch vielleicht mit keinem Bibelzitat aufwarten. Aber das müsste er auch gar nicht. Denn diese Liebe, die er erfahren hat, die ist so groß und so unbeschreiblich, dass er sie gar nicht in Worte fassen könnte. Aber der Blick seiner Augen, die Art, wie er sprechen würde, die Pausen, die er bräuchte, um sich das Erlebte wieder in Erinnerung zu rufen, all dies wäre keine Show, sondern unverfälschtes Zeugnis davon, welche Liebe er persönlich erfahren hat. Und wen, liebe Gemeinde, würden wir einladen, wenn wir uns mit der Frage beschäftigen wollten, wie ein gerechter Gott ist? Einen Theologen? Einen Juraprofessor? Einen Mönch, einen Priester, irgendwas? Ich weiß es nicht. All das wären vielleicht auch keine schlechten Referenten. Und dennoch würde ich versuchen, einen anderen Menschen einzuladen. Ich würde versuchen, einen Menschen einzuladen, der davon erzählen könnte, wie er den gerechten Gott in seinem Leben erfahren hat. Ich würde mir so einen einladen wie Paulus. In Paulus verbinden sich nämlich beide Seiten. Paulus war ein großer, gelehrter Pharisäer, jemand, der bereit war, sich mit seinem ganzen Leben für die Sache Gottes einzusetzen. Schon als junger Mann war er bei einem der berühmtesten Lehrer seiner Zeit, dem Rabbiner Gamaliel, in die Schule gegangen. Er hatte ausführlich die Tora studiert und konnte daher wahrscheinlich die 5 Bücher Mose zum großen Teil auswendig zitieren. Er war geübt in der Diskussion über theologische Fragestellungen und damit auch in Fragen der Gerichtsbarkeit. Er war eine angesehene Persönlichkeit in seinem Umfeld, also ein Sachen in der Frage Gott und Gerechtigkeit. Aber wenn wir dann Paulus einladen würden, aufgrund dieser Qualifikation, um uns davon zu erzählen, was ein gerechter Gott ist, dann würde er uns wahrscheinlich eine Abfuhr erteilen. Er würde uns wahrscheinlich zurückschreiben, das ist alles Dreck. All das ist Dreck. So derb hat es eben den Philippern geschrieben. Wir haben es eben in der Schriftlesung gehört. Diese ganze Gelehrsamkeit, so hilfreich sie auch ist, ist dort um die Frage, wo es darum geht, zu erklären, was Gottes Gerechtigkeit bedeutet, mehr oder weniger doch auch überflüssig. Für Paulus ist nämlich nur eines wichtig, dass er Jesus Christus erkennt und erfahren hat. Nicht bloß in einer abstrakten theologischen Weise, sondern auf einer persönlichen Ebene. Denn der christliche Glaube, liebe Gemeinde, ist weniger ein bloßes Fürwahrhalten bestimmter abstrakter Glaubenswahrheiten, als vielmehr eine lebendige Beziehung zu Christus. Christlicher Glaube ist weniger eine religiöse Anschauung, als vielmehr eine religiöse Beziehung zu einer konkreten Person, nämlich zu Jesus Christus. Von diesem Jesus Christus ist Paulus ergriffen. Ihm ist er in der Nähe von Damaskus begegnet und diese Begegnung hat ihn so sehr verändert, dass alle seine Maßstäbe an Bedeutung verlieren oder aus einem neuen Licht betrachtet werden. Was war das Besondere dieser Begegnung? Der entscheidende Satz in unserem Predigttext lautet: Denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ein etwas komplizierterer Satz, die man noch die Gelehrsamkeit des Paulus abspürt. Aber mit diesen Worten will Paulus sagen, durch Jesus Christus ist ihm deutlich geworden, dass er vor Gott niemals durch seine eigenen Leistungen bestehen kann und das auch gar nicht muss, weil Gott für ihn alles getan hat, damit er gerecht dasteht. Es ist eben so, als ob wir jemandem etwas schulden, das wir in keinem Falle mehr zurückzahlen können, weil es so immens groß ist. Und dann kommt eines Tages jemand vorbei und sagt, hör mal, du musst auch gar nichts mehr bezahlen, du musst nur darauf vertrauen, dass Herr XY für dich alle deine Schulden beglichen hat. Dass Christus für uns alles getan hat, um vor Gott als gerecht dazustehen, das hat Paulus erfahren. Und darum möchte er diesen Christus mehr und mehr erleben in seinem persönlichen Leben, in der Begegnung mit anderen. Christus und die Kraft seiner Auferstehung möchte ich erfahren, schreibt er der Gemeinde. Wer also von diesem Christus ergriffen ist, der ist aller Sorge um sich selbst entrissen. Der ist davon befreit, pausenlos darüber nachzudenken, wie er vor Gott und vor anderen und vor sich selbst dasteht. Jeder einfache Christ, der in seinem Leben das erfahren hat, der erfahren hat, wie befreiend es ist, zu glauben, dass Gott um Christi willen uns unsere Schuld vergibt, kann allemal besser etwas davon erzählen, wie gerecht Gott ist, als alle Philosophen und Theologen und Pfarrer dieser Welt. Mir wird das immer wieder bewusst, wenn ich Menschen begegne, die wirklich eine steile kriminelle Karriere hinter sich haben. Es gibt eine Organisation Scheideweg, in dem kleinen Ort Scheideweg in der Nähe von Wuppertal, wo Strafgefangene in Familien aufgenommen werden. Dieser Verein hatte vor vielen Jahren damit begonnen, Jugendliche, die in Siegburg einsaßen, zu besuchen und haben dann die Erfahrung gemacht, ja, wir können zwar Kontakte knüpfen zu den Menschen im Gefängnis, aber das Problem für diese Leute beginnt dann, wenn sie wieder rauskommen. Dann können sie vielmals nicht mehr in die Familien zurück, weil die sagen, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben und geraten oft wieder in die falschen Kreise, weil da ihre angeblichen Freunde sind. Und dann haben diese jungen Menschen angefangen, diese Strafgefangenen bei sich zu Hause wohnen zu lassen, in ihrer ganz normalen Familie. Der Verein ist dann mehr und mehr gewachsen. Heute sind die Wohnungen der Familien speziell darin ausgerichtet, dass sie bis zu 3, 4 Strafgefangene in der normalen Familie mit den eigenen kleinen Kindern aufnehmen können. Wenn man sie dann fragt, wie lange dürfen die denn bleiben, dann kriegt man die Frage zurückgestellt, wie lange dürfen denn ihre Kinder zu Hause bleiben? Der Verein lebt völlig ohne staatliche Zuschüsse, weil sie sagen, sobald wir staatliche Zuschüsse in Anspruch nehmen, kriegen wir vorgeschrieben, wie lange diese Entlassenen bei uns bleiben dürfen. Aber ein verkorkstes Leben von 18 Jahren, das repariert man nicht mehr eben gerade mit 6 Monaten. Sondern uns ist wichtig, so sagen sie, dass diese Strafgefangenen oder ehemaligen Strafgefangenen in unseren Familien erleben, was Familie ist, was Liebe ist, was Angenommensein ist, was wieder Angenommensein ist, auch wenn man vielleicht zwischendurch wieder abgehauen ist, weil man meint, es anderswo doch wieder besser finden zu können. So lange bleiben die bei uns, 5, 6, 7, 8, 10 Jahre, bis sie das Gefühl haben, sich wieder gefangen zu haben und auf eigenen Füßen zu stehen. Viele von ihnen sind dann wirklich gut im Leben gelandet, haben eigene Berufe gelernt und eigene Betriebe aufgemacht und nehmen heute ehemalige Strafgefangene als Lehrlinge in ihren Familien und Betrieben auf. Das ist für mich ein schönes Beispiel, um Menschen nahezubringen, wie der gerechte Gott ist und wie er wirken kann. Und das würde ich mir auch für uns als Gemeinde wünschen, bei all den vielen Dingen, die wir tun, Kirchenmusik und Jugendarbeit und Kinderarbeit, Seniorenarbeit und alles Mögliche, dass wir bei all dem und in all diesen Dingen immer wieder neu einüben und lernen, was es heißt, gerecht miteinander umzugehen und vergebend miteinander umzugehen. Wir brauchen keine großen Worte und keine große Gelehrsamkeit. Was wir brauchen, ist, dass wenn Leute in unsere Gemeinde kommen, erleben und spüren, hier kannst du offen sagen, wenn du etwas falsch gemacht hast, weil diese Gemeinde eine Lust daran hat, anderen zu vergeben. Wenn wir das einüben, immer wieder neu, dann werden wir zu guten Botschaftern der Liebe und der Gerechtigkeit Gottes. Und das wünsche ich uns, dass wir das jeden Tag neu lernen, gemeinsam in unserer Gemeinde. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.